Klare, klirrend kalte Nächte, Schneedecken und Bodenfrost. Der Winter 24-25 ist knackig und die Heizungen laufen auf Hochtouren. Dabei reißen sie leider ein Loch in die Haushaltskasse. Die Energiekosten sind in den vergangenen Jahren gestiegen und könnten in absehbarer Zeit weiter durch die Decke gehen. Woran liegt das? Und welche Partei hat im deutschen Wahlkampf das beste Konzept, um die Preise günstiger zu machen? Wir sprechen mit Heinrich Dübmann. Der Diplom-Mathematiker ist Vorsitzender vom Verein NAEB Stromverbraucherschutz, der die Energiewende seit Jahren kritisch begleitet. Herr Dübmann, guten Tag.
Guten Tag, Herr Körmig.
Am Sonntag kamen die Spitzenkandidaten zum Quadrell auf RTL zusammen. Alice Weidel sprach mehrfach davon, dass Deutschland die höchsten Energiepreise der Welt habe. Dafür wurde sie kritisiert. Die Preise seien beispielsweise auf den Bahamas höher. Wie steht es denn um die deutschen Energiepreise?
Wir sollten da ein bisschen differenzieren. Energiepreise, das ist ja nicht nur Strom. Strom ist ja keine Primärenergie, sondern ein hochwertiges Ergebnis der Primärenergien. Sie müssen natürlich sehen, Gas und Öl wird in Regionen der Welt unschlagbar preisgünstig sein. Da ist ein Beispiel USA. Wer gegen die USA Fracking-Gaspreise antreten will, steht auf verlorenem Posten. Das ist unschlagbar praktisch, außer in den reinen Ölförderländern, wo das Gas als Abfallprodukt hochkommt. Aber im Strompreis ist es natürlich so, wenn wir uns mal auf den Strom konzentrieren, und Strom wird ja in Zukunft die zentrale Säule sein, nach dem Konzept der deutschen Politiker, die da sagen, wir werden kein Gas und Öl mehr haben, sondern wir werden nur noch Strom haben mit einer fatalen Auswirkung, dann ist es auch wichtig, dass wir uns um Strom kümmern. Und da ist es nun in der Tat so, dass wir aus der Ausgangssituation im Jahr 2000, als das EEG begann, hatten wir Jahresgesamtaufwendungen für Strom in der Größenordnung von 40 Milliarden Euro, Faustformel, Dimension Bundeswehretat. Und dieser Betrag ist bis zum Jahr 2019 kontinuierlich gestiegen auf 105 Milliarden Euro. Und damit mündete das in einen Preis für die privaten Verbraucher in der Größenordnung von 33 bis 34 Cent, der runtersubventioniert ist, heute so auf 28 bis 30. Und im industriellen Bereich sind wir von ungefähr, und das ist viel entscheidender, von 4 Cent gekommen auf heute nun deutlich über 15 Cent.
Herr Dübmann, da sind Sie gerade eingestiegen mit einem echten Hammer, denn diese Zahl war mir noch nicht bekannt. Sie sagen im Jahr 2000 in etwa 40 Milliarden Ausgaben für Strom, dann im Jahr 2019 105 Milliarden, was ja schon 2,5 mal so viel ist. Wissen Sie auch, wo wir jetzt stehen?
Das ist ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Es ist so, wir hatten bis zum Jahr 2019 praktisch keine Störeffekte. Man konnte das EEG Kostensegment klar abgreifen, man konnte die Importkosten klar abgreifen und es gab noch eine ganz unbedeutende zusätzliche CO2-Steuer. Es gab auch mehr oder weniger konstante Entwicklungen im Importkostenbereich. Das hat sich danach dramatisch verändert. Wir haben heute die CO2-Steuer, die ja inzwischen einen Jahresbetrag von rund 35 Milliarden Euro schon ausgemacht hat im letzten Jahr. Und mit diesem Betrag erfolgen Quersubventionen in andere Bereiche rein. Zum Beispiel, dass gerade der Strompreis wieder von rund 33, 34 Cent auf knapp 30 gefallen ist, hängt damit zusammen, dass man das EEG sind ja wirkliche Kosten. Das ist das Geld, was der Windmüller und der Voltaiker für seine Anlage als Erlös bekommt, wenn er Strom liefert, dass man diesen Kostenblock EEG, der bis zum Jahr 2019 den Stromverbrauchern auch direkt belastet wurde, dass dieser Block jetzt nicht mehr belastet wird, sondern dieser Betrag wird reingeschoben als Quersubvention aus der sogenannten CO2-Steuer. Oder man kann auch sagen ETS2 demnächst, das ist dann der treffendere Begriff. Das heißt also, der Verbraucher bezahlt Heizöl und da ist eine CO2-Steuer drin, die ja demnächst auch ab 2027 börsenvolatil wird. Und damit wird dann wiederum der Strompreis gedeckelt. Und inzwischen ist das auch mit den ganzen Importen und Exporten so kompliziert, dass wir sagen, man kann realistisch als so kleine lächerliche Organisation, wie wir sind, da überhaupt nicht mehr seriös eine Kostenaussage machen.
Jetzt haben wir natürlich auch den Wahlkampf und in diesem Wahlkampf melden sich die unterschiedlichen Parteien mit unterschiedlichen Konzepten zu Wort. Würden Sie sagen, es gibt da jetzt klare Zuordnungen? Also FDP, CDU und AfD als konservativ- oder liberal-konservative Parteien stehen hier und die anderen Parteien stehen da?
Nein, das ist leider ganz anders. Das Motto ist einer gegen alle. Man müsste sehen, was sind die Kosten-Key-Elemente? Die sind auf der einen Seite eine physikalische Abrechnungsgröße, nämlich was kostet die produzierte Kilowattstunde? Das ist ja nach dem Verständnis unserer Politiker überwiegend der Strom. Das ist also der eine Kostenblock. Ich bezeichne das als Fake Power Kostenblock, Sonne, Wind und Biogas. Und das andere ist ja die staatliche zusätzliche Belastung, das ist die CO2-Steuer. Das sind die eigentlichen zentralen Elemente heute und das sind auch die beiden Problemverursacher. Von daher müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt Blöcke bilden wollen, wer steht wo, gucken, welche Position hat eine Partei in Bezug auf diese beiden Blöcke. Und da ist es nun ganz einfach so, dass alle etablierten Parteien ganz klar für die CO2-Steuer sind und für die sogenannten erneuerbaren Energien oder Weltklimarettung, wenn man das so provokativ sagen will. Und die einzige Partei, die sich davon bisher distanziert in der Deutlichkeit, ist die AfD.
Kann die AfD sagen, wir gehen aus der CO2-Bepreisung raus? Oder haben die Herren, die da sind, nicht auch recht, dass man da gar nicht rausgehen kann?
Also es gibt ganz einfache Möglichkeiten, da rauszukommen. Ich sage, es wäre möglich, an den CO2-Preisen so zu drehen, dass sie wirkungslos sind und dann hat man genau den Effekt.
Wie soll das funktionieren? Die werden sich doch spätestens ab 27 an der Börse bilden.
Ja, aber da gibt es zusätzlich immer die sogenannten Zertifikatemengen, die auf nationaler Ebene verteilt werden. Und wenn man sich dann entscheidet, dass die Stromproduktion grundsätzlich in voller Höhe freigestellt ist, dann muss die EU wahrscheinlich gegen Deutschland klagen. Mehr will man ja auch gar nicht erreichen. Zunächst mal hat man das einfach durchgesetzt. Das ist ganz einfach möglich. Dieses Thema, das muss man ganz klar sehen. Da gibt es ja eine andere Schiene, die man betrachten muss. Die Realität ist doch inzwischen eine völlig andere. Das hat man in der EU offensichtlich überhaupt noch nicht realisiert. Von dieser ganzen Zertifikategeschichte spricht außerhalb der EU heute niemand mehr.
International heißt es aber immer, dass ja andere Länder vergleichsweise einen ähnlichen Kurs fahren würden. Und dann wird auf China hingewiesen. Also China würde ja eigentlich genauso die Erneuerbaren ausbauen, also Weltmarktführer auch in Solar sein, in Windkraft sein. Also eigentlich ist der deutsche Weg ja richtig und bewiesen wird das durch den chinesischen Weg.
Sie sind jetzt auf ein ganz anderes Gleis gehüpft. In dem dicht besiedelten, ohne Hydrokraftwerke ausgestatteten Land Deutschland ist der Betrieb von Fake Power absoluter Unsinn, weil man diese Fake Power nicht zusammenmischen kann mit irgendeinem anderen Teil, mit einem Energieträger, der kompatibel ist zu dem, was ich Fake Power nenne jetzt. Und es ist so, dass in China zum Beispiel der Anteil der Wasserkraft 15% ist. Und China hat heute immer noch alle Chancen, zusätzliche Voltaik und auch Windkraft zu installieren und die zusammenzumischen mit Hydro. Das Problem ist doch das, sie haben mit Wind und Voltaik zwei volatile Erzeuger, die das Grundprinzip der Stromversorgung absolut auf den Kopf stellen. Weltweit macht man den Strom so, dass er nach Bedarf produziert wird. Die extremste Volatilität bei Strom liegt im Verbrauch. Der schwankt am stärksten, noch stärker als die Einspeisung von Voltaik und von Wind. Dem folgt man sinnvollerweise dadurch, dass man das Stromnetz ertüchtigt, genau darauf hin optimal zu reagieren. Und das hat man 100 Jahre lang geübt und kann es heute bis zu einer unglaublichen Exzellenz. Power on Demand nennt man das. Die sogenannte Momentan-Regelenergie. Dass man die sehr schön praktisch nebenbei erzeugen kann und damit reagieren kann auf die Verbrauchsschwankungen. Das heißt, wenn also der Verbrauch schlagartig zunimmt, weil Weihnachten alle um 11 Uhr ihren Gänsebraten in die Röhre schieben in Bayern, dann sind die Kraftwerke in der Lage, darauf zu reagieren. Und genau diese Funktion können heute die Chinesen doch in dieser Exzellenz ausnutzen. Und von daher machen die Voltaikanlagen und die Windkraftanlagen in China sehr viel Sinn. Bei uns gibt es diese Situation nicht. Bei uns ist das eine nutzlos erzeugte Energie. Wir hatten im Jahr 2000 40 Milliarden und 2019 waren es 105 Milliarden. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, wir haben in der Zeit nicht mehr Strom verbraucht 2019 als 2000 und wir haben auch nicht eine Rieseninflation gehabt in dem Bereich. Technik, insbesondere Elektronik, wird immer preisgünstiger und nicht teurer. Dann kann man sagen, alles das, was an Mehrkosten entstanden ist in dieser Zeit, nämlich diese 105 minus 40 Milliarden, das sind im Grunde volkswirtschaftlicher Schaden, so muss man das sagen, resultierend aus der Fake Power. Und wenn man das einfach mal zurückrechnet, kommt man auf einen unvorstellbaren Betrag, der da heißt, jede Kilowattstunde aus einer Voltaikanlage, aus einer Windkraftanlage oder einer Biogasanlage verursacht einen volkswirtschaftlichen Schaden von 23 Cent.
Herr Dübmann, abschließend müssen wir nochmal auf die Bundestagswahl schauen. Jetzt ist davon auszugehen, dass am Montag Friedrich Merz aufwacht mit dem Gefühl, dass er Kanzler ist und dass er sich jetzt voraussichtlich einen Koalitionspartner aussuchen muss. Das wird dann vermutlich die SPD sein oder die Grünen. Welche Politik erwarten Sie denn von einem Kanzler Merz in Sachen Energie?
Es wird sich nichts ändern. Wir hatten einen direkten Zugang zu Herrn Merz über die letzten Jahre, bis dann der große Bruch 2021 kam und dann eine ganze Reihe von MdB ausgeschieden sind und wir dann den direkten Einfluss auf Merz verloren haben. Aber der Herr Merz ist zu 100% ausgerichtet auf das Thema Weltklimarettung. Und das impliziert den ganzen Rest. Es mag einen anderen Störeffekt geben, das kann ich nicht einschätzen, nämlich BlackRock. BlackRock gehört ja wohl auch jetzt zu den großen Finanzkonzernen, die die Fahne geschwenkt haben und jetzt auf der Trump-Linie sind und die sich jetzt wieder an Öl und Gas orientieren. Ob das einen Einfluss bei dem Herrn Merz hat, weiß ich nicht. In jedem Fall hat er aber das Problem, und das kann ich wirklich sagen, die CDU ist auf der Ebene der Führungskräfte absolut ausgerichtet auf das Thema Weltklimarettung.
Am Sonntag haben die Deutschen die Wahl. Rund 60 Millionen Bürger sind aufgerufen, den Bundestag neu zusammenzusetzen. Dabei entscheiden sie auch über die Energiepolitik der Zukunft. Wir sprachen mit Heinrich Dübmann, Vorsitzender vom Verein NAEB Stromverbraucherschutz. Vielen Dank.
Ich danke auch.